Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik. Jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater, und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik. Hallo Lars.
Hallo Valerie, ich grüße dich.
Heute, Lars, kommen wir gleich zum Thema, weil wir haben was vor. Wir haben richtig uns was überlegt für diese Folge. Wir sprechen heute über Remote-Aufnahmen. Darauf solltest du achten.
Mhm.
Ja, was sagst du zu Remote-Aufnahmen? Ich meine, wir nehmen nur Remote auf, ne, wir zwei.
Genau, wir sind da totale, wir haben da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Sowohl positiv als auch, manchmal auch negativ. Ja. Darauf werden wir ja dann gleich nochmal eingehen.
Ja, genau. Also das ist ja eigentlich relativ normal geworden, dass, also zu Corona-Zeiten sind ja diese ganzen Podcasts gewachsen und aus dem Boden
richtig
gesprießt, ja. Aber es ist jetzt keine Notwendigkeit mehr, weil man könnte jetzt auch da hin und her fahren, nur jede Woche oder, keine Ahnung, alle 4 Wochen zu dir nach Richtung Berlin zu reisen oder du zu mir nach Südbahn, das wird ein bisschen zeitintensiv.
Dann können wir noch einen eigenen Podcast zur Deutschen Bahn wahrscheinlich aufnehmen.
Genau, wir könnten einen On-the-Road-Podcast aufnehmen.
Genau, vielleicht das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber ich stehe da einen Punkt, also ich werde auch gerne mal wieder am Schwarzwald, aber wie auch immer, also genau, also diese ganzen Podcast-Babys sozusagen, diese Corona-Babys, wie man ja mal so sagt, sind ja so entstanden. Und da ist das Remote-Aufnehmen ja richtig, beliebt geworden, kann man so
und
sagen.
Und die Tools sind auch aus dem Boden gesprossen.
Aus dem Boden gesprossen, genau. Und ich meine, wie du schon sagst, der Aufwand ist natürlich viel geringer, natürlich die Kosten sind viel geringer, und man hat natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten. Ich meine, du kannst ja überall aus der Welt einen Gast einladen. Ja. Ne? Also jetzt mal jemand aus Australien dazuschalten oder wo auch immer jetzt gerade in den USA, wo die Weltmeisterschaft ist, sich vielleicht jemand reinholen, einen Partyschotten oder so, der gerade da feiert oder so.
Ja, genau. Aber sag mal, erinnerst du dich an dein schlimmstes Erlebnis mit einer Remote-Aufnahme?
Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich gesagt, also so richtig einen krassen Fail hatte ich jetzt nicht. Also wo ich sagen würde, wow, jetzt auf einmal war die komplette Aufnahme einfach komplett flöten oder so. Also bei vielen Podcastern habe ich immer, jetzt war der 7. Anlauf oder so und jetzt war das Kabel war nicht richtig drin und so weiter. Hm. Das hatte ich so nicht, aber natürlich, ich habe eine Katze und die hat dann gerne mal an der Tür gekratzt oder so Geschichten. Das hatten wir ja auch schon alles.
Ja gut, keine Aufnahme ohne Katze, sehr klar.
Das geht ja gar nicht, genau. Insofern, solche Geschichten spielen mit rein. Und ich habe jetzt auch das Mikrofon gewechselt und das natürlich auch aus Gründen. Jetzt, es hat natürlich auch ein bisschen mit Audioqualität zu tun, aber natürlich auch, um solche Sachen zu vermeiden. Also, wo irgendwie dann die Aufnahme irgendwie, einfach, wo man das Gefühl hat, da kommt gar nichts rüber. Das hatten wir ja auch schon, eine Aufnahme, wo einfach die Outqualität nicht gestimmt
ich
hat.
Ich erinnere mich halt auch daran, ich meine, gut, bei dir ist es nochmal, das kann man eigentlich auch so sagen, ne? Es ist ja nochmal eine andere Herausforderung für dich, dich da einzurichten und alles am Laufen zu halten. Und ich erinnere mich nur an eine Sache, die wir jetzt für den Content-Mosaik-Podcast hatten, danach komme ich dann zu meinen Fails. Dass du das Mikrofon eben gewechselt hattest jetzt vor kurzem oder schon ein paar Wochen her und du dann die Sprachausgabe nicht richtig ansteuern konntest und dann quasi gar nicht hören konntest, was jetzt eigentlich hier das Thema ist und da musstest du ein bisschen dran rumfrickeln, aber das hat ja mit StudioLink und so, du hast ja auch gesagt, StudioLink ist barrierefrei, ne?
Das ist relativ barrierefrei, genau, aber guter Punkt, den du da ansprichst, also genau, nochmal zu Transparenz, ne? Also aufgrund meiner Blindheit benutze ich halt diese Tools, aber auch bei Mac, mit dem ich arbeite, gibt es den Screenreader VoiceOver, das heißt, der liest mir alles vor und nicht jedes Tool ist da gleich barrierefrei. Mit StudioLink funktioniert das super, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel vorhin probiert, mal zu gucken, okay, wie kann ich jetzt diesen Eingangspegel richtig einrichten und das ist natürlich visuell. Solche Sachen, dann komme ich an meine Grenzen. Aber man muss sich, man baut sich so ein bisschen sein Setup zusammen und ich lerne auch ständig dazu. Und gerade wenn man irgendwie mit Audio zu tun hat, dann hast du halt verschiedene Quellen und so weiter. Aber genau, das kommt dann eins zum anderen. Dass die Sprachausgabe nebenbei, die mir halt die Sachen, Notizen zum Beispiel vorliest, nicht irgendwie noch dazwischen grätscht, sodass ich irgendwie komplett aus dem Konzept komme etc.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, dass man die, also ich meine, das ist ja auch von deiner Seite her ein hervorragendes Setup, weil du ja dafür gesorgt hast, dass wir die Sprachausgabe nicht mehr auf der Tonspur haben. Also in unseren ersten Folgen war das ab und zu mal noch zu hören, aber mittlerweile hast du das so gut gelöst, dass das gar nicht mehr, also man merkt gar nicht mehr, dass du das eigentlich vorgelesen bekommst, ne?
Das hilft natürlich auch ein bisschen die Routine, ne? Also, aber hier freut mich, dass das so gut, ganz gut klappt. Und ja, was ist denn deine Panne? Oder was fällt dir noch als Panne?
Also meine Panne ist, also es gibt ja oft so Leute, die behaupten, sie hätten mal vergessen, auf Record zu drücken. Also das ist ungefähr das Einzige, woran ich am Anfang denke. Ich muss den Record-Button drücken. Sowas ist mir zum Glück noch nie passiert. Aber ich hatte, also ich hatte mal, also oft liegt es tatsächlich an den Gästen und da muss man halt wirklich, und da kommen wir später auch noch drauf, das Gästebriefing richtig gut machen. Ne? Selbst bei erfahrenen Podcastern habe ich mit einem erfahrenen Podcaster eine Aufnahme vereinbart. Kommt die ohne Mikrofon, also in diese Remote-Aufnahme, sage ich, wo ist denn dein Mikrofon? Ja, du hast ja nur von Headset gesprochen. Dann sage ich, okay, dann können wir es eigentlich lassen, ne? Dann machen wir einen neuen Termin ab. Also,
interessant.
Ja, also. Das fand ich da ein bisschen strange, weil sie eben auch podcastet, aber gut, passiert.
Aber, na gut, ein Headset, dachte sie, hat ja vielleicht ein Mikrofon integriert oder so, auch, keine Ahnung.
Und seitdem mache ich ein Gästebriefing, also wenn ich so ein Briefing bekommen würde, würde ich oft mal denken, hält die mich für bekloppt? Aber ich schreibe halt wirklich alles auf. Ich schreibe, wiederhole mich auch. Also diese Bluetooth-Dinger, ja, die alle so fancy finden, diese AirPods oder andere Fabrikate, das ist der letzte Schrott für Podcast. Bluetooth ist so fehleranfällig, weil sich das irgendwie lustig mal irgendwie mit was anderem verbindet und dann habe ich plötzlich keinen Ton mehr auf der Spur. Ja, also, naja, das sind also quasi so meine Fails mit, du hast deine Gäste nicht ausreichend oder nicht gut genug gebrieft sozusagen. Und seitdem nehme ich mir dafür immer ein bisschen mehr Zeit.
Genau, liebe Hörer, bleibt dran. Also am Ende machen wir noch eine Checkliste.
Ja,
ne?
Genau.
Also das passt dann ganz gut an der Stelle. Ja. Insofern, ja, lass uns noch mal ein bisschen drüber reden. Wir wollen ja heute über Remote reden. Und was ist eigentlich dieses Remote überhaupt? Ne? Also so als grundsätzlich geht halt um Aufnahmen, die sozusagen entfernt passieren. Also wo die beiden, oder es können ja auch mehrere sein, halt nicht an einem Ort sind, sondern an unterschiedlichen Orten sind. Und das hat natürlich gewisse, ja, Themen, die da technisch dadurch damit verbunden sind, zur Folge. Jeder braucht sein eigenes Tool-Setup. Und darauf kommst du ja gleich auch zu sprechen. Es braucht diese Einstellungen oder sollte diese Einstellungen haben, dass man auch mit den lokalen Aufnahmen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und dann hast du natürlich verschiedene Tools, die das einfach ermöglichen, diese Remote-Aufnahmen.
Genau. Und also eben Remote eben verbunden übers Internet. Und da liegt eigentlich schon die erste Fehlerquelle. Ne? Das sind ja in unterschiedlichen Regionen. In Deutschland ist das Internet unterschiedlich gut. Das ist schon mal das eine. Und bei guten Tools nimmt jede Person eigentlich die eigene Spur auf. Und so machen wir das ja auch mit Gästen. Oder jetzt aktuell auch wir beide. Ne? Du nimmst deine Spur auf, ich nehme meine Spur auf. Dann legen wir das in der Dropbox ab und dann geht's in den Schnitt. Wichtig ist natürlich auch, also und dann ist man quasi nur für das Gespräch, damit man sich gegenseitig hört, verbunden und nicht um die Aufnahme zu machen. Also die Möglichkeit hat, und das Tool, das wir nutzen, das wir auch nachher in der Liste aufführen, hat das Tool und es hat auch, das funktioniert auch gut. Es hat natürlich aber, ist natürlich abhängig von der Internetverbindung. Und durch instabiles Netz gibt es eben diese Wackler und Aussetzer und vielleicht auch die ein oder andere Komprimierung. Deswegen ist eben diese lokale Aufnahme, die verlustfreie Aufzeichnung so wichtig.
also kann ich wirklich aus der Praxis sagen hier, ich dachte auch, ach ja, ich habe hier ein stabiles WLAN, ich habe das über einen Repeater hier verbunden, alles Fritzbox und so weiter, alles schick und toll. Aber auf einmal relativ schnell haben wir festgestellt, nee, also da haben wir dann wirklich ja auch wirklich so ein bisschen wackelige Aufnahmen gehabt,
ja,
als wir ganz am Anfang noch nicht lokale Spuren benutzt haben. Und seitdem wir es benutzen, haben wir einfach die Sicherheit, auch wenn mal hier bei mir der Vodafone mal wieder irgendwie hier mal ein bisschen das nicht ganz stabil ist hier bei mir, dann sind wir trotzdem auf der sicheren Seite. Und letztendlich ist es ja eine Datei, die man sozusagen bekommt von den Tools. Und dann kannst du die entsprechend für in den Schnitt geben. Genau. Ne? Also das ist ja der nächste Schritt.
Genau. Und eben, es gibt drei technische Varianten. Einmal eben eine Browser-Plattform mit Local Recording. Das macht zum Beispiel Riverside, Zencaster, Squadcast. Das ist so ein Standard eigentlich für die meisten. Mhm. Dann das sogenannte Double-Ender oder Doppel-Ender. Beide nehmen lokal mit eigener Software auf. Das ist Audacity oder Reaper. Kurze Definition zu Reaper. Reaper bedeutet Rapid Environment for Audio Production, Engineering and Recording und ist eine von einem Unternehmen namens Kokos entwickelte Digital Audio Workstation. Und Digital Audio Workstation ist eine sogenannte DAW zur Musikproduktion. Genau.
Also das ist ja schon das richtig große Besteck sozusagen, richtig, ne? Wenn jetzt schon irgendwie der Musikproduktion, vielleicht DJ bist oder sonst was. Oder
nö, also das benutze ich ja auch. Ich habe ja auch Reaper hier.
Auch.
Also ich schneide ja auch mit Reaper. Okay. Ich habe halt nur Ultraschall aufgesetzt als schönes Dashboard für Podcaster, aber da komme ich später nochmal dazu. Genau. Und dann gibt es eben, das ist natürlich, also nochmal zurück zu Reaper und oder auch at Audacity, das ist natürlich klanglich top, aber technisch halt ein bisschen aufwendiger. Da muss man sich halt ein bisschen damit beschäftigen. Gibt es auch viele zahlreiche YouTube-Videos. Ultraschall FM mit Studio Link und Reaper hat also auch zahlreiche Videos auf YouTube. Für Audacity hat die Brigitte Hagedorn mal ein Buch geschrieben und ist da auch Expertin drin und nimmt da auch regelmäßig damit auf und zeigt das, glaube ich, auch auf ihrem Blog. Und dann gibt es noch die direkte Aufnahme über Telefonietools sowie das Zoom oder Teams. Die sind natürlich am schnellsten. Das kennen die Leute, aber die Qualität leidet durch Komprimierung. Also davon
das hörst du sofort
rate
auf der Aufnahme,
dringend
ne?
ab. Ja. Genau.
Ja. Also ich höre Zoom-Sessions und das ist ja, wird da leider immer noch häufig benutzt für vielen Podcastern. Ja. Das hörst du ja wirklich sozusagen gegen den Wind.
Ja.
Also das ist ja immer so schön einfach und klar, ich verstehe manchmal, wenn man Gäste sich einlädt, der wird null Technik-Ahnung haben, aber trotzdem, also das ist wirklich, boah, nee. Also da habe ich ein Problem. Du hast ja auch schon gesagt, dass es so vielleicht das Thema bei weiblichen Stimmen echt auch sozusagen eigentlich ein totaler No-Go, ne, was so
richtig,
angeht.
Genau. Da habe ich auch noch, da hast du mir jetzt was geklaut, ne? Da habe ich auch noch was. Und zwar hätte ich das bei den Fehlern genannt, Lars. Ich kann es auch gern jetzt schon vorziehen. Das ist wissenschaftlich erwiesen worden, dass in diesen Videokonferenz-Tools Frauenstimmen oder weibliche Stimmen, also höhere Stimmen, schlechter wegkommen als männliche Stimmen, weil diese Videokomprimierungstools, damit diese Videoverbindung stehen bleibt, Frequenzen aus der Stimme schneidet. Und das betrifft eben die hohen Töne und das ist halt richtig, richtig schlecht, weil man dann, wenn man keine charismatische Stimme hat, dann kommt man auch unsympathisch rüber und deswegen ist das für Frauen total ein Nachteil und so gar nicht gleichberechtigt. Aber da können wir vielleicht mal bei Gelegenheit eine eigene Folge drüber machen.
Ja, total spannend.
Was
also,
Gleichberechtigung
das ist auf alle
Fälle in der Podcast-Branche bedeutet.
Oh, da kann man aber, ja, da kann man wirklich ein ganzes Panel
machen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Genau, dann kommen wir eigentlich zur Tool-Landschaft. Ne? Also,
du hast ja schon ein paar Tools so ein bisschen angedeutet eben. Ne? Mhm. Und bevor wir darauf kommen, was wir einsetzen, gibt es ja wirklich, also das bekannteste Tool ist ja wirklich, glaube ich, Riverside bei den Podcastern. Ja. Also überall, wo ich höre, denn was setzt du ein? Riverside, weil ich glaube, die machen einfach die beste Promotion.
Ja, genau, die haben gutes Marketing. Was das angeht,
die haben mega gutes Marketing und die verkaufen einem natürlich auch gleich alles mit drin, ja, ne? Und die sagen einem, ja, okay, kannst du auch gleich noch, hast du auch gleich noch KI mit drin, wenn du irgendwie auf Social Media aktiv bist und so weiter, ja, und so fort. Und mit allem, ja, sozusagen für alle Eventualitäten. Also wenn man das gerne mag und das möchte und vielleicht auch auf Video setzt, dann ist Riverside bestimmt eine gute Idee.
Mhm. Weil ja auch so viele Menschen Podcasts anschauen.
Ja, genau. Die soll es ja geben da draußen.
Ja, angeblich. Ich habe mit allen Tools, die wir nennen, bis auf eins, glaube ich, habe ich schon gearbeitet und auch mit Riverside. Ich hatte mal einen Podcast mit Mrs. Mobile. Die macht quasi, also hat beim Bayerischen Rundfunk oder arbeitet beim Bayerischen Rundfunk und macht Mobile Reporting sehr viel. Genau, mit Heike Stiegler. Und da haben wir auch mal Riverside verwendet und dann auch, also genau, den Ton getestet. Wir haben uns dann nur auf Tondateien fokussiert. Irgendwie kann man das da trennen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es ist schon länger her und ich hatte dann nur noch diese kostenfreie Variante und da hat gar nichts funktioniert, aber das kann auch, keine Ahnung, an einer Systemumstellung gelegen haben oder weil ich halt nicht gezahlt habe, ich weiß es nicht. Jedenfalls, da haben wir dann auch eben so Instagram-Reels oder Instagram-Videos runterladen können und so. Ich meine, das ist natürlich schon bequem, ja. Also das ist servicemäßig für den Podcaster an sich ist es eine gute Sache, wenn du in einem Tool alles hast, da musst du dich nicht irgendwie so hin und her switchen und auf 500 verschiedenen Tools arbeiten. Allerdings ist es halt auch, und da, ja, das muss halt auch zielgruppengerecht sein. Und ich bin ja so ein richtiger Gegner, so eine richtige Gegnerin von Videopodcasts. Ich finde das den größten Quatsch. Und hatte vor einem Jahr oder so, genau im Februar 25, einen Artikel veröffentlicht zum Thema Videopodcasting. Habe auch eine Kolumne gehabt bei Basic Thinking und habe dort über Videopodcasting hergezogen und habe mir jetzt diesen Artikel nochmal vorgenommen, den verlinke ich auch gern in den Shownotes. Und das ist einfach so lustig, dass alle auf, also mittlerweile kann ich drüber lachen, am Anfang hat es mich richtig genervt, dass alle so auf dieses Videopodcast springen, nur weil ihnen Spotify ein Stöckchen hinhält und sagt, so, jetzt machen wir alle schön Videopodcasts, denn Podcasts werden gehört. Ich habe da extra noch mal eine Statistik herangezogen. 60-65% hören sie bei Hausarbeit und Kochen. Also ich muss da in meine Töpfe gucken, ich habe keine Zeit für einen Bildschirm, ja. Unterwegs beim Pendeln, wenn ich nicht in der Bahn sitze oder im Bus, dann wäre es total blöd, beim Autofahren auf dem Display zu gucken. Dann zur Entspannung und beim Einschlafen, da wähle ich ganz bewusst mein Ohr und nicht meine Augen, weil ich schließe meine Augen und höre dann nur zu. Also das sind 40%, ja. Unterwegs beim Pendeln sind 50-55% und Hausarbeit und Kochen sind 60-65%. Das ist schon mal das eine. Und mein zweites Argument, ich liebe diesen Text wirklich, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, es hat ewig gedauert, aber ich habe alles auf den Punkt gebracht, was mich so stört. Und zum Beispiel das Paradox des stummen Videos. Jetzt haben die tatsächlich festgestellt, und Facebook hatte das schon festgestellt 2016, dass rund 85% der NutzerInnen Videos stumm schauen. Deswegen war es ja irgendwann mal so wichtig, Untertitel zu machen. Ja? Also dieses, viele gucken Videos, aber halt stumm. Also wofür machst du dann ein Podcast-Video, ja, oder ein Videopodcast? So ein Quatsch, ja. Und dann haben sie auch eben, habe ich auch rausgefunden, dass halt die Sonderrolle, die YouTube hat, das ist eine Suchmaschine für Podcasts. Das heißt, die Leute suchen dort nach Podcasts, finden die und wechseln dann entweder das Medium, also die Plattform, weil das irgendwo verlinkt ist, dass er auf Spotify läuft oder auf Apple Podcast, oder minimieren den Bildschirm und hören es im Hintergrund, ja? Also,
ja. Das ist so ein bisschen das Thema, ne? Also du brauchst eigentlich fast einen Videopodcast nur wegen der Auffindbarkeit.
Ja, für also, YouTube halt, ja. Also, aber da reicht, da brauchst du kein Bewegtbild, genau. Du musst einfach nur dort sein, dein RSS-Feed dort registrieren und dann halt, keine Ahnung, dein Cover, dann ist es ja, dann wird es ja auch gefunden, ja. Also das ist, oder dann, dann habe ich noch so Pro-Argumente, Pro-Video-Argumente gebracht mit Videoschaft durch sichtbare Mimik mehr Nähe oder Videopodcasts erzielen über Algorithmen mehr Reichweite oder die Plattform pushen, die Plattform pushen Video, also gehört ihm die Zukunft. Wen das interessiert, ich verlinke es in den Shownotes, kann den ganzen Artikel lesen und ich freue mich natürlich auf Feedback dazu.
Also das ist ein Thema, das werden wir immer wieder hier begleiten im Podcast und vielleicht laden wir uns auch mal jemand ein, der total pro Video ist.
Nee, besser oder so, nicht, Lars. Das musst du dann alleine führen, das Interview.
Meinst du, das hältst du nicht
halt
aus?
Das halte ich nicht aus, nein. Das ist mir.
Okay. Nee, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn du deinen Blutdruck hier irgendwie durch die Decke geht.
Also kannst du gerne machen, aber ich bin dann raus. Ich schneide das Ding dann nur und reg mich. Nee, das mache ich auch nicht. Das muss jemand anders machen.
Ja, ich bin da zu salomonisch wahrscheinlich. Alles gut.
Genau, also dann machen wir noch die anderen.
Ja, aber ich glaube, der Punkt ist rübergekommen und da bleiben wir auf alle Fälle dran bei dem Thema und ich finde es immer wieder interessant, wie sich das auch so entwickelt.
Ja. Dann haben wir noch Zencaster. Ich weiß nicht, willst du weitermachen oder soll ich weitermachen?
Ja, du kannst kurz, erzähl kurz die anderen Tools und dann gehe ich kurz drauf ein, womit wir arbeiten. Ja, genau.
Also dann haben wir noch Zencaster, das ist so die Stärke, die All-in-One Recording, Hosting, Distribution, Monetarisierung. Ich habe mit Zencaster in der frühen Zeit gearbeitet, also vor, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahren. Warte mal, jetzt haben wir 26, ja, da habe ich ungefähr angefangen mit Podcasten, mich damit zu beschäftigen. Also so 10, 9 Jahre her. Das ist eine gute Sache. Die machen jetzt mittlerweile eben auch Video. Ja, weiß ich jetzt nicht, habe ich nie getestet. Ich habe immer nur das Audio gehabt, es war gut zugänglich. Man konnte den Link teilen und dann kam der Gast einfach rein. Und das ist eben gut für alle, die alles in einem wollen, aber halt Audio first eigentlich. Dann haben wir noch Squadcast, das ist irgendwie in einem Descript-Abo enthalten, also transkriptbasiertes Editing. Ja, das ist für das, also das ist quasi so eine für Descript-Nutzer irgendwie. Da kommst du so, glaube ich, gar nicht rein. Verlinke ich nochmal in den Shownotes und schreibe dann noch 2, 3 Sätze dazu. Und dann haben wir noch CleanFeed. Mit dem habe ich auch gearbeitet. Das ist auch super zugänglich. Damit arbeitet wohl auch die BBC und ARD, nutzen das wohl. Das ist eine Audio-Only-Plattform. Das ist gut, das war vorher mal auch frei, zum Teil frei zugänglich, jetzt kann man das wohl nicht mehr kostenfrei nutzen, sondern es kostet sofort Geld oder beziehungsweise man hat halt so wie überall so ein 2-Wochen-Trial und dann kostet es Geld. Das war dann, kam dann für mich zu der Zeit nicht in Frage. Und dann gibt es noch Zoom oder Teams, kennt jeder, ist günstig, niedrige Hürde, aber ist halt die absolute Notlösung, weil eben, wie vorhin schon erwähnt, das technisch, also halt, ja, tontechnisch nicht so super ist. Und dann kommt Trommelwirbel, Ultraschall FM und Studio Link. Genau, und da willst du ja was dazu sagen.
Unsere Lösung hier, unser Setup, mit dem wir ziemlich glücklich sind, würde ich sagen.
Also ich nutze es ja schon immer. Also ich bin ja dann relativ zügig.
Du nutzt es schon immer, du hast es mir dann auch empfohlen und ich mag es natürlich erstmal, ist es barrierefrei, das ist natürlich für mich jetzt ideal. Ich kann es eigentlich wirklich super benutzen. Wir haben halt diese lokalen Spuren, die wir damit aufnehmen können. Das heißt, sind wir da, wenn wir auch drauf zu sprechen kommen. Thema Backup, also da sind wir auf der sicheren Seite. Und ja, es ist einfach bedienbar. Man kann alles einstellen, was man braucht. Ich glaube, auch von der Latenz her ist es ziemlich gut. Da hast du ja bei anderen Tools manchmal das Problem, dass du dann ja noch höhere Latenzen hast. Insofern, ja, haben wir alles, was wir brauchen. Und du kannst vielleicht noch mal kurz auf Ultraschall weiter eingehen, was da für dich sozusagen noch besonders wichtig ist.
Genau, also Studio Link, da habe ich noch ein paar Ergänzungen. Studio Link ist eine Softwarelösung, die eben speziell für Podcaster gemacht wurde und hochwertige Audio und Interviews halt übers Internet ermöglicht. Und es hat halt ein paar wichtige Funktionen, die mir damals total reingespielt haben, weil ich natürlich mit Gästen gearbeitet habe. Ich habe ja mit dem Hotelmanagement-Podcast angefangen, Hotel Emotion on Air, den gibt es nicht mehr. Aber damit habe ich angefangen und ich habe halt Hoteliers gehabt und wusste, okay, die sind jetzt technisch nicht so versiert wie jetzt halt ein Techie oder ein ITler oder sowas, ne? Und zu der Zeit, wo ich angefangen habe, 2017 schon mal dreimal nicht. Also ich meine, die Pandemie hat das natürlich alles beschleunigt, dass jetzt irgendwie jeder alles weiß und kann, aber damals eben noch nicht. Und da hatte ich einfach auch die Möglichkeit, also das ist auch, du kannst eine Voice-Over-IP oder eine Audio-Over-IP heißt dann erstellen. Du bekommst quasi dein eigenes virtuelles Tonstudio. Du kannst dir sogar eine Telefonnummer einrichten. Wenn die auf der Telefonnummer anrufen, dann kommen die halt bei mir in meiner Studio-Link-Anwendung raus. Und was wir beide nutzen, ist ja die StudioLink Standalone Version. Da musst du dir auch nichts runterladen. Da kannst du einfach einen Link oder du hast es jetzt doch runterladen. Ich kann aber genau, auch einen Link versenden, wo sich der Gast nichts runterladen muss. Und das eben dann, das ist auch noch ein Feature, das ist halt keine Installation für die Gäste. Also bei Teams und Zoom muss man ja einen Account haben. Das ist jetzt bei StudioLink nicht der Fall, weil du da einfach auch nur einen schnöden Link verschicken kannst. Und dann kann jeder auch eine lokale Aufnahme machen. Da kommen wir gleich noch drauf. Und Ultraschall FM ist quasi meine DAW. Und die setzt auf Reaper. Und dafür habe ich einmalig Lifetime $60 bezahlt für Reaper. Reaper ist jetzt nach 10 Jahren Podcasting für mich auch verständlich, wenn ich mir das quasi das Dashboard anschaue. Aber Ultraschall macht es natürlich noch ein bisschen schicker für Podcaster. Und da gibt es auch eine ganz tolle Community. Sendegate heißt, über Sendegate kann die gefunden werden, sendegate.de oder .com. Und da kann man dann auch eben Fragen stellen und wird geholfen, natürlich in der Schnelligkeit, in der jemand Zeit hat, sich dem anzunehmen. Ne? Also es ist alles kostenfrei und freiwillig und ehrenamtlich und man kann da auch spenden, was ich auch einmal im Jahr mache, weil die wirklich tolle Sachen machen. Und ja, dann hat man auch so ein bisschen die Podcaster-Community und kann sich da austauschen.
Ja, ich glaube, du hast wirklich ein Setup, was ja wirklich für uns alle optimal ist und man kann, glaube ich, noch sagen, StudioLink ist jetzt auch komplett kostenlos, ne? Das ist,
genau, also die Version, die wir jetzt gerade nutzen,
wenn wir
das machen, was ich mache, also ne, was ich machen kann, also diesen Link teilen und dann kommt die Spur direkt bei mir in Ultraschall raus, dafür muss ich pro Monat 5 € bezahlen.
Ja, okay. Genau. Oh, das ist ja alles im Rahmen sozusagen, ja. Ja, wunderbar.
Noch eine kleine Anmerkung zu StudioLink. StudioLink kann man unterschiedlich verwenden. Zum Beispiel mit der Standalone-Lösung. Das muss allerdings auch vom Gast heruntergeladen werden. Dann öffnet er das Tool und es öffnet sich im Browser. Und über eine ID, die du ihm vorher gegeben hast, kann der Gast oder die Gästin dich anrufen. Also da gibt's ein Feld, in das er deine ID einträgt und dann auf Call drückt. Das setzt aber voraus, dass du auch mit der Standalone-Variante arbeitest. Und die zweite Variante, wenn du wie ich in Ultraschall arbeitest, kannst du eine sogenannte Client-ID versenden, also einen Link. Das ist das, was ich eben meinte mit der bezahlten Version. Das sind diese 5 € im Monat. Und dann kommt dein Gast über diesen Link auf deinen Client, gibt einen Namen ein, macht einen Echo-Test, da werden noch die Mikrofone und Ausgabe, also Lautsprecher abgefragt und dann läuft die Tonspur und dann drückt er auf Call und die Tonspur läuft direkt in Ultraschall rein über das Internet. Deshalb ist es in beiden Fällen, also in der Standalone und in der Client-Variante wichtig, dass der Gast eine lokale Aufnahme macht und da gibt es wirklich relativ prominent überall einen Record-Button. Das musst du einfach einmal sagen, dass man jetzt eben den Record-Button drückt.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Content-Crime-File.
Content-Crime-File. Ja. Da hast du was mitgebracht oder dir was überlegt. Was ist denn kriminelles Geschehen?
Ja, es passt jetzt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Und wir haben uns überlegt, und ich habe mir überlegt, lass uns darüber sprechen, über die eierlegende Wollmilchsau der Podcast-Aufnahme.
Ja, gutes Thema.
Genau, wir, da gibt es ja nun das bekannteste Duo, auf das wir eben schon eingegangen waren, ist Riverside, so als eierlegende Wollmilchsau. Kennst du vielleicht noch, hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, aber wir gerne erstmal darauf eingehen. Das ist natürlich, das bietet halt alles, ne? Also du hast halt 4K-Video-Möglichkeiten, du hast die Möglichkeit zu transkribieren, du hast die Möglichkeit, KI-Videos zu erstellen, aus, also so Highlight-Videos aus den Videoschnipseln, wenn du mit Video aufnimmst.
Ach was, echt? Das wusste ich gar nicht. Ich habe mich immer noch gewundert, wie toll die das immer alle machen da auf ihrem Instagram-Feed. Jetzt weiß ich das, wie das geht, okay? Ich dachte, das macht, die machen das händisch.
Ja, es gibt da so ein, es gibt da mittlerweile Möglichkeiten, genau. Ja, insofern, das ist alles auch alles ganz cool und ganz, ganz super, ist damit die Frage, und das hast du ja auch die Erfahrung gemacht, ob es eigentlich am Anfang total überwältigt, sozusagen, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Und es ist, es braucht halt schon ein bisschen Einarbeitungszeit, und ich bin, und da ist halt mir die Frage, ob man das wirklich braucht. Und wir bei Studio Link kann man wirklich sagen, du hast ja auch vorhin gesagt, gerade für technisch nicht so versierte Leute ist, ist das eine super Lösung. Und da kann Riverside natürlich, da muss man wirklich gucken, ob das für den Gast auch wirklich geeignet ist, solche Sachen. Mhm. Und wie gesagt, man schießt so ein bisschen mit, wie sagt man oft, mit Kanonen auf Spatzen. Ja. Ne? Ja,
vor allen Dingen, weil man will halt nicht immer, also man muss sich halt im Klaren darüber sein, ob man das, was da alles angeboten wird, ob man das dann auch wirklich alles braucht, ja, also wenn du jetzt sagst, du machst nur einen Audio-Podcast, dann brauchst du eigentlich kein teures Riverside-Programm, wenn du sagst, du willst, du willst irgendwie noch ein Instagram-Video dazu machen, ja, okay, go for it, aber Es, wie du sagst, auch im Vorgespräch hast du gesagt, es überfordert ja dann auch irgendwann, ne? Wenn du zu viele Möglichkeiten, das ist ja so wie das Marmeladenparadoxon, wenn in einem Laden 20.000 Marmeladen steht, kauft keiner eine Marmelade, weil es zu viel Auswahl gibt. Und dann verhaspelt, dann arbeitet man vielleicht für das Tool, statt dass das Tool für dich arbeitet.
Ja, dann kommen wir mal zu den Punkten, und da sind wir vorhin ein bisschen drauf eingegangen schon, zu den 5 größten Fehlern, die man so machen kann in der Remote-Aufnahme. Und was so wäre der erste Punkt, bevor wir dazu kommen, so ein bisschen meine persönliche Erfahrungen dann auch, ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, so welche Fehler ich gemacht habe, also natürlich, darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen, ist so ein bisschen unterschätzt, die inwiefern so eine instabile Verbindung wirklich auch sich auch auf die Audioqualität auswirkt. Das kann ich auf alle Fälle so sagen. Habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Und jetzt, wo ich das neue Mikrofon habe, kann ich auch sagen, das macht für mich auch nochmal einen großen, auch nochmal einen Unterschied. Also man dachte, okay, viele haben auch gesagt, das alte Mikro war gut und so weiter. Aber ich finde, gerade was das angeht, wir sind einfach mittlerweile auch als Hörer auch einen gewissen Standard gewöhnt. Mhm. Das heißt, ich sehe es schon fast als Fehler an, wenn man dann auch beim Mikrofon spart.
Ja.
Ja. Also insofern, ja, lass uns überlegen. Also wie gesagt, ein gutes Mikrofon kriegt man für 150 Euro. Und da gibt es wirklich Dinge, die viel teurer sind. Also insofern, ich glaube, da sollte man an der Stelle sollte man nicht sparen. Ja, aber kommen wir mal auch zu diesen, sage ich mal, den häufigsten 5 Fehlern. Und der erste Punkt ist ja einfach, die falsche Plattform zu nutzen. Was meinen wir damit, Valerie?
Genau, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir nutzen Zoom für Podcastaufnahmen, weil es jeder kennt, und sich dann über die schlechte Audioqualität wundern. Also das ist wirklich, es sind wirklich tolle Podcasts da draußen, die ich ehrlicherweise nicht hören kann, weil der Ton so schlecht ist. Also ich meine, das passiert den Besten, ja, also neulich ist beim Spiegel auch was passiert, da habe ich gedacht, hey Leute, ich habe das zum ersten Mal gemacht, da war dann plötzlich, ich höre das immer beim Spazierengehen oder beim Joggen oder beim Haushalt machen oder ja, auch einfach sitze ich mal einfach nur so da und höre das mit Kopfhörern, und dann war halt irgendwie nur, also das war ein Produktionsfehler, war halt der Ton nur auf dem rechten Ohr. Das ist halt echt eklig, weil Das Ohr ist ja auch fürs Gleichgewicht zuständig und das ist irgendwie total strange, wenn du nur auf einer, also wenn du nicht bewusst dir einen Telefonhörer ans Ohr hältst, dann ist es halt komisch, wenn du zwei Ohrstöpsel drin hast und das nur auf einer Seite hörst. Aber das ist eher eine, gut, das kann auch bei der Aufnahme passieren, aber oft ist es ein Schnittfehler. Und die Lösung für dieses, die falsche Plattformwahl ist einfach, man braucht ein Tool, das eben dieses Local Recording ermöglicht. Ja, Riverside macht es auch, aber wie schon im Crime-File genannt, man braucht nicht immer die eierlegende Wollmilchsau.
Und da kommen wir eigentlich schon zum Tipp 2, ne? Ja. Also die richtige Backup-Strategie.
Genau.
Das heißt, was machen wir, also wie oder wie vermeiden wir, dass wir nicht am Ende uns 3 Stunden Podcast-Aufnahme gehabt haben und dann auf einmal ist die Datei ist leer oder sowas, 0 Byte.
Ja, ne? Genau. Das ist echt bitter.
Und das ist dann echt übel. Und gerade mit Gästen kann das übel sein, wenn du vielleicht einen Gast hast, da hast du wochenlang einen Termin gesucht und so weiter. Mhm. Und dann nimmst du die Aufnahme auf und die ist total sozusagen, ja, die hat nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, gibt ja viele Möglichkeiten. Und da Backup, also ist total wichtig. Und wir haben ja auch schon jetzt wirklich die verschiedenen Tools vorgestellt, mit denen man einfach die Möglichkeit hat, auch diese lokalen Aufnahmen zu machen. Und ich kann jetzt für uns, glaube ich, sagen, seitdem wir das so machen, haben wir zumindest da auf der Front keine Probleme mehr.
So ist es,
also
ja.
Wisst jetzt nicht, dass wir schon mal einen Podcast-Aufnahme deswegen verloren haben.
Genau. Und dann ist halt auch noch der Hinweis, also wenn ihr so Backup-Optionen dann braucht, ne, also wenn ihr jetzt mit StudioLink nicht arbeiten wollt oder nicht arbeiten könnt, kein Problem. Es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel Audacity kann man sich runterladen. Setzt natürlich voraus, dass der Gast, wenn ihr jetzt wechselnde Gäste habt, ne, gerade bei einem Interview-Podcast, dazu bereit ist, sich ein Tool auf den Rechner zu laden und dann auch weiß, wie man damit umgeht. Ne? Also ich mache das ja zum Beispiel, ich mache eine Anleitung, wie man StudioLink nutzt über den Link und erkläre da alles haargenau. Ich habe auch einen Screen Record gemacht, also ein Video aufgenommen und da wird auch nochmal Schritt für Schritt erklärt, wie das funktioniert. Alternative ist, ich hatte neulich in meinem Büchersammlerin-Podcast eine Aufnahme, da hat die Autorin ein Aufnahmegerät neben sich gestellt, das war ein Zoom H6, auch sehr hochwertig, also Hut ab, dass sie das hat, ne? Und hat dann mir quasi diese Datei geschickt und die war auch um Welten besser als das Setup, das ich dafür nutze. Und oder man nimmt die eine Call-Recorder-App auf dem Smartphone oder eine Aufnahme-App, bitte nicht die Sprachmemo-App, weil das ist ganz schlecht. Und auch da muss man natürlich dann ein Mikrofon verbinden, ne, damit der Sound gut ankommt, weil sonst hört sich's an wie in eine Blechbüchse gesprochen. Und genau, das ist so die Backup-Strategie. Wenn du jetzt nicht so wie wir jetzt uns kennen und immer dasselbe Setup haben, sondern wenn du Gäste hast, dann musst du da halt ein bisschen gucken. Man muss auch vorher ein bisschen rausfinden, wie technikaffin die sind. Ne? Also das ist schon, das hat schon auch was dann am Ende mit der Tonqualität zu tun.
Ja, dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten Fehler. Und zwar die Internetverbindung, die berühmte Internetverbindung. Das Idealste ist natürlich, das kann man immer sagen, ist eine LAN-Verbindung. Ne?
Ja.
Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen.
Ja, ja, total.
Also ist ja total logisch. Ich meine, wer will sich Kabel noch durch die Flure legen oder so? Also insofern, aber als ich angefangen habe, da war sozusagen LAN, also sozusagen kabelgebundene Internetverbindung noch total normal.
Da gab es auch noch LAN-Partys,
und eigentlich wäre es,
da
gab es auch noch LAN-Partys. Darüber reden wir ein anderes Mal. genau. Und da ist natürlich Kabel, wäre eigentlich grundsätzlich technisch gesehen immer auch die beste Variante. Und wenn man das kann und, weiß ich, zum Beispiel der Router direkt neben dem Computer ist oder so, das wäre eine Möglichkeit, dann vielleicht auch, wenn man das hat, noch so ein Kabel rumzufliegen hat, mal im Keller gucken, vielleicht liegt noch eins rum. Es wäre auf alle Fälle die beste Lösung. WLAN funktioniert, wie gesagt, machen wir ja auch, aber da sollte man halt wirklich ein bisschen drauf gucken, dass da auch die Bandbreite stimmt. Man sagt so standardmäßig 10 Megabit pro Sekunde ist ein guter Wert.
Und Upload
ist wichtiger
als Download.
Jeder prüfen kann. Genau, das ist nämlich das Nächste. Also wenn jeder denkt, boah, ich habe ja die, ich weiß gar nicht mehr, wo mittlerweile wo wir angekommen sind, irgendwie 200 oder was, keine Ahnung, Mbit oder so. Ich glaube, wir haben zu Hause hier eine 50er-Leitung. Aber das heißt nicht ab Download gleich Upload. Also das, was euch da in den Verkaufs sozusagen Folien zu finden ist oder auf der Webseite, das sind meistens die Download-Zahlen. Die haben mit dem Upload gar nichts zu tun. Insofern, da muss man mal ein bisschen ins Kleingedruckte gucken und gucken, was ist wirklich die Upload-Zahl.
Ja.
Genau, also es ist ein guter Hinweis. Und da kann man natürlich, wenn da eine dünne Verbindung ist, wie gesagt, man kann natürlich vieles retten über die lokale Aufnahme, aber das ist natürlich so, dass das Erste, die Internetverbindung muss stabil sein und auch ein bisschen eine Bandbreite haben. Ja, und was haben wir noch?
Fehler Nummer 4 ist kein Briefing zur Aufnahmeumgebung. Also wenn an dem Tag der Laubbläser wütet, dann ist die Aufnahme abzusagen. Das ist schon mal, das kann ich schon mal ganz, ganz, wirklich ganz arg an jedem ans Herz legen, weil alles, was auf der Tonspur ist, bleibt auf der Tonspur. Natürlich gibt es jetzt fancy KI-Tools, Auphonic und wie sie alle heißen, die das rausfiltern können. Aber da haben wir dann noch ein bisschen ein anderes Thema. Da werden dann irgendwelche Stimmen auf irgendwelche Clouds in irgendwelchen anderen fremden, nicht-europäischen Ländern hochgeladen. Das ist jetzt nicht so cool, ne? Und man braucht da auch immer die Zustimmung, möchte ich an der Stelle auch mal noch mal kurz einfließen lassen, dass man nicht jetzt hier nur, weil es die Tools gibt, die einfach fröhlich, fromm, frei nutzen soll, sondern da gibt es auch noch Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte und das Recht am eigenen Wort. Da müsst ihr da mit euren Gästen besprechen, ob die das gut finden oder nicht und euch das auch am besten schriftlich bestätigen lassen. Und es ist jetzt keine Rechtsberatung, aber so würde ich das machen, wenn ich KI nutzen würde. Also alles, was auf der Tonspur ist, ist auf der Tonspur. Und wenn ihr einen Laubbläser auf der Tonspur habt, dann habt ihr ein furchtbares Hintergrundgeräusch und solltet euch dringend überlegen, die Aufnahme zu verschieben. Ja. Dann ist es so, dass in Großraumbüros oder eben bei offenen Fenstern, ne, da ist zu viel Hintergrund. Also das funktioniert nicht. Ne? Ein ruhiger Raum muss es sein, ein kleiner Raum, ein schallarmer Raum vielleicht auch. Also ich sitze hier immer vor dem Bücherregal, jetzt im bürofreien, im papierfreien Büro ist es immer so ein bisschen schwierig natürlich, aber dann nehmt ihr irgendwelche Decken mit und stellt die unter das Mikrofon und drumrum oder irgendwelche Schaumstoffmatten. Ich kann ein paar Links in die Shownotes setzen, wo ihr sowas bekommen könnt. Und ihr müsst einfach Störquellen vermeiden. Also das Spielen mit dem, ich habe jetzt gar keinen Kuli da, das Spielen mit dem Kuli, nein. Ein quietschender Bürostuhl beim Hin und Her schwenken. Auch schlecht. Essen oder trinken. Ja, trinken ist total wichtig, aber dann mutet euch und trinkt dann. Oder ans Mikrofon stoßen. Ja, das ist total unangenehm für den Hörer. Also ihr müsst immer an die Ohren des Hörers denken. Einfach sowas vermeiden und vorher einmal prüfen, ob ein Stuhl knarzt und ob ihr einfach in den ruhigeren Raum gehen könnt.
Ich höre immer wieder, ja, ich glaube, es ist schon auch sinnvoll, gerade am Anfang sich auch die eigenen Aufnahmen auch wirklich, also sollte man ja sowieso auch mal anhören, aber gerade, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, ich will damit gar nichts zu tun haben, ich gebe es auf einen Schnitt und so weiter, also und ich kann meine eigene Stimme nicht hören und so weiter, also aber auch da wirklich für sich auch nicht nur jetzt sozusagen vom Schnitt her zu denken, sondern wie du schon sagst, so von den Störquellen her zu denken und gucken, okay, ist das jetzt wirklich auch, passt das jetzt auch, weil vielleicht derjenige schneidet es vielleicht dann, man weiß es ja nicht, ob es wirklich dann alles rausgeschnitten werden kann oder gemacht wird. Mhm. Insofern ist das auf alle Fälle ein wichtiges Thema. Ich glaube, ganz eigenes Thema ist nochmal Außenaufnahmen. Weißt du, wie beim Joggen oder so aufnehmen oder so, gibt es ja auch Leute, die sowas machen. Geht alles, glaube ich, aber auch da muss man natürlich auch gucken, ja, dass es wirklich auch passt, dass es natürlich ist. Ne? Also ich denke mal, es kann also eine Vogelstimme kann natürlich klingen, wenn sie im Hintergrund irgendwie leicht zu hören ist, aber es kann auch schnell halt stören.
Ja, dann muss also, halt ein gescheites Mikrofon ja. nutzen. Also so diese genau, ganzen also, gängigen, diese Lavalier-Mikrofons von Rode, die sind ganz gut, die konzentrieren sich dann auf ja. Stimme, aber wenn du natürlich an der Baustelle stehst, also das kannst du halt vergessen. Wenn du jetzt im Wald spazieren genau. gehst und was erzählst, das ist ja ganz nett.
Genau, das glaube ich so, das ist ein gutes Setup eigentlich sozusagen. Geh direkt in den Wald, da hast du die sicherste Variante. Genau. Ja, sehr schön.
Ja, und der ja, letzte Fehler?
Und ich glaube, ja, der letzte Fehler ist, glaube ich, der krasseste Fehler eigentlich. Ne? Also,
ja gut, das ist halt auch leider der Fehler, auf den man am wenigsten Einfluss hat. Das nehme ich schmerzlich wahr bei Interviews.
Ja, der Gast, ne? Der Gast, der uns dann mit seinem Setup beglückt oder auch nicht. Genau. Und der dann das Headset mal vergessen hat oder wie du vorhin sagtest, dachte, wofür denn Mikro? Also wollen wir jetzt gar nicht so viel Bashing machen, sondern es geht einfach nur darum.
Das muss man erklären im Briefing, warum die Dinge so sind, wie sie sind und warum man darauf besteht, dass man ein Headset und ein Mikrofon hat. Und warum hat man das? Weil, wenn du kein Headset hast und das quasi am Rechner hörst aus den Lautsprechern, kommt meine Stimme, die ich rausspreche, durch das Mikrofon vom Gast wieder auf meine Tonspur und dann habe ich ein Echo. Und das kriegt man nicht mehr weg. Ich wiederhole nochmal, alles, was auf der Tonspur ist, ist auf der Tonspur.
Ja, also Headset-Pflicht oder Kopfhörer-Pflicht.
Ja.
Alles, was, wenn euch ein Gast sagt, nee, das habe ich auch schon mal so hingekriegt und ich habe doch ein Tool, das filtert alles raus. Nein, lasst es. Also die Tools können viel, aber ihr macht euch mega Arbeit damit im Zweifel oder denjenigen, den ihr es übergibt, der wird sich freuen darüber oder auch nicht. Also insofern, achte drauf, wir haben jetzt gute Erfahrungen. Ich habe hier auch, wir nehmen jetzt auch beide gerade mit Kopfhörern auf. Ich merke zum Beispiel, ich habe einen schönen Kopfhörer, der ist so leicht, den merke ich fast gar nicht. Ja? Genau. Also
man kann natürlich nicht erwarten, dass der Gast jetzt shoppen geht und sich total ausstattet für eine Podcast-Aufnahme. Nee. Ich würde erwarten, dass das viele jetzt schon zu Hause haben, weil halt vieles mobil oder remote geht. Ne? Jeder hockt in einem Teams-Meeting. Was da noch wichtig ist, ist einfach keine Bluetooth-Kopfhörer. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, aber das ist wirklich, es ist einfach fehleranfällig. Ne? Das Ding verbindet sich mit anderen Geräten, es fällt plötzlich aus. Dann auch, wenn die lokale Aufnahme ist, dann auch hinüber, wenn das dann mit Bluetooth gemacht wird, weil das Mikrofon sich irgendwo anders hingeschalten hat. Ne? Also das ist schon, da muss man schon ein bisschen drauf bestehen und das ist eine Lernkurve, die man da durchläuft. Und man muss da ein bisschen gucken, das hat auch viel mit Menschlichkeit und Empathie zu tun, wenn man dann mit dem Gast spricht und telefoniert, so ein bisschen erklären, wie so das Setup ist, wie die Zusammenhänge sind. Mir passiert es trotzdem regelmäßig, dass dann trotzdem einer mit Bluetooth drin sitzt. Ich sage dann von vornherein, wir versuchen das. Im Briefing stand ja, dass ich davon abrate, dass ich empfehle, ein kabelgebundenes zu nehmen, wenn es dann doch passiert. Und wir versuchen das und ich versuche so lange, bis das erste Problem auftritt. Und dann bitte ich einfach darum, dass wir einen neuen Termin suchen und dass ich dann auch gerne ein Headset zusende. Man wolle mir doch bitte die Connection vom Rechner mitgeben. Wenn es eine Klinke ist, dann schicke ich einfach so ein neues iPhone-Headset dorthin. Super. Mit einem Rücksendeschein und dann passt es beim nächsten Mal, ja. Also
cool.
Das muss man dann halt einfach auch investieren wollen und da auch das so erklären, dass es klar wird, warum. Und das hat ja nichts mit, die will das jetzt so, sondern das hat damit was zu tun, dass ich guten Ton möchte. Und das soll ja auch im Sinne des Gastes sein. Also der soll ja auch ein Interesse daran haben, dass der Ton gut ist. Ne? Das ist ja auch eine Repräsentation meiner Person in diesem Moment, wenn ich zum Interview eingeladen werde. Also das muss man immer so ein bisschen so ein Zusammenspiel machen und das dann gut erklären. Und dann klappt das auch.
Sehr schön. Und so haben wir, glaube ich, die 5 größten Fehler erwähnt. Es gibt natürlich immer noch auch ganz viele andere Dinge, vielleicht einer Sache noch, also macht die Handys vorher auch ja, zum Beispiel genau. Flugmode, Flight Mode und ist mir auch schon passiert, Vibrationen lief, Vibrationsalarm nebenbei, ist einfach nicht cool. Also solche Geschichten, Störquellen haben wir ja schon sehr wissen erwähnt, aber das ist, was mir noch spontan eingefallen ist.
Das Content-Fundstück der Woche. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe ein bisschen was recherchiert und geschaut. Wir haben ja gerade unser Podcast-Welt die große, den großen Machtkampf zwischen Spotify und YouTube. Ne? Mhm. Haben wir gerade noch mal geguckt von den beiden Quellen, die wir rausgesucht haben. Die haben wirklich hintereinander die beiden sozusagen Tool-Erweiterungen rausgebracht. Also beide setzen natürlich auf KI. KI als der neue Heizbringer. Also Spotify ermöglicht jetzt halt auch so eigene Prompts zu erstellen als Premium-Nutzer, um darüber Podcasts zu finden in Spotify selber. Ich glaube, aktuell noch nicht in Deutschland veröffentlicht, aber es wird wahrscheinlich dann demnächst so sein. Und in YouTube gibt es dieses Ask Music. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch da als kostenpflichtiger Nutzer, also als Nutzer, der die kostenpflichtige Variante hat, die Möglichkeit, dann auch so, ja, sozusagen ganze Sätze einzugeben, wie gib mir den Podcast aus zum Thema, Pflege der in den letzten 6 Monaten veröffentlicht wurde oder so, also ganz recht komplexe Prompts raus eingeben und dann kriegst du dann entsprechend Empfehlungen rausgespuckt. Und ja,
okay, krass.
Das ist das Neueste.
Und wie kann ich das beeinflussen als Podcaster? Also, dass
soweit
ich so.
Ich weiß nicht.
Also, ich meine, du hast ja auch oft schon jetzt in den Solo-Folgen über SEO und Geo geredet und wie man jetzt heutzutage SEO macht, dass man auch in den Zitaten von Gemini oder AI Overview, Google AI Overview oder sowas landet. Gibt es denn da schon irgendwie Handreichungen, wie man das jetzt beeinflussen kann, dass mein Podcast dort erscheint, wenn einer nach einem, keine Ahnung, Thema sucht?
Also dazu gibt es jetzt noch keine Veröffentlichung, aber man kann so ein bisschen ableiten, worauf es natürlich ankommen wird. Also der Titel wird immer noch natürlich das Wichtigste sein. Also sowohl der Episodentitel als auch der Titel, der YouTube-Titel, weil so normale YouTube-Algorithmus funktioniert ja auch, wo der einfach, du solltest natürlich die Begriffe oder die Themen irgendwie im Titel oder in der Beschreibung halt natürlich erwähnt haben. Ich denke mal, so diese normalen Engagement-Dinge werden natürlich auch eine Rolle spielen. Also es werden wahrscheinlich eher Podcasts vorgeschlagen, die mehr Engagement haben, als die irgendwie nur 2 Klicks oder sozusagen Ansichten haben bei YouTube oder so. Aber genauer Auswertung gibt es dazu noch nicht. Ich meine, das ist ja auch gerade erst erschienen. Insofern muss man ein bisschen abwarten. Ich denke, es wird dann ganz spannend, was zu analysieren. Aber es hilft natürlich, die grundsätzlichen SEO-Thematiken, also wie gesagt, dann entsprechend Begrifflichkeiten, Themen zu nennen in den Titeln, in den Episoden,
und vor allen Dingen,
und so weiter.
Was das natürlich auch beeinflusst, und ich bin gespannt, was Apple Podcast da macht, weil das beeinflusst ja die Suche. Ne? Die Suche ist ja aktuell totaler Schrott, also zumindest auch bei Apple Podcast. Bei Spotify finde ich es jetzt auch nicht so geil. Aber das würde ja komplett die Suche auf den Kopf stellen.
Das wäre zum ersten Mal, sage ich mal, eine Suche, die irgendwie, wo man vielleicht auch mal Podcasts findet, die nicht irgendwie zu den Top 100 gehören oder so.
Oh, ja,
also man hat immer das Gefühl,
das sind ja noch völlig neue Möglichkeiten hier.
Ja, ganz neue Möglichkeiten, genau. Also man hat immer das Gefühl, es wird sowieso auch in diesen Empfehlungsalgorithmen, die Top-Dinger empfehlen sich alle gegenseitig sozusagen. Da hat man vielleicht, hoffe ich zumindest, die Möglichkeit, auch ein bisschen tiefer zu graben.
Ja.
Mal gucken, was Apple macht. Wie ich Apple kenne, wird es wieder ein halbes Jahr dauern, bis sie dann mal langsam anfangen.
Ja gut, die machen auch eigentlich nur
Handys,
ne?
Dass es da auch noch was gibt.
die haben ja jetzt
auch einen großen Deal mit Google und so weiter, weiß ich. Also mal gucken, was da so passiert.
Ja.
Aber auf alle Fälle, schauen wir mal. Die Sache ist natürlich aktuell, ist wie gesagt nur für Premium-Nutzer gedacht.
Mhm.
Ich bin kein Premium-Nutzer, sowohl als auch nicht. Insofern fällt es für mich erstmal raus, aber gut.
Da sollten wir vielleicht mal so ein Probeabo abschließen, damit wir das mal testen können und hier ein bisschen berichten können.
Ja, ja.
Und was mir jetzt gerade auch noch aufgefallen ist, weil du das jetzt gerade gesagt hast, die Großen empfehlen die Großen. Liebe HörerInnen, haut doch mal eure Podcast-Empfehlungen raus, welche wir hier mal so von Indie-Podcastern, ne? Also nicht hier Fest und Flauschig und die, die eh schon genug Reichweite haben, sondern wirklich so Podcasts, so kleine, feine Podcasts, die ihr gerne hört, die wir hier mal erwähnen und verlinken. Das würde mich mal, das fände ich jetzt mal eine coole Community-Aufgabe zum Content-Fundstück.
Super.
Okay.
Ja, das ist unser Fünfstück. Ich denke mal, wir bleiben dran und es ist total spannend, was da gerade passiert im ganzen Kosmos von Spotify, YouTube und Co.
Ja.
Aber jetzt haben wir wirklich vier theoretische Dinge erzählt und wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen gespoilert. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung uns
Naja, ich würde es eher
überlegt.
Checkliste nennen. Also Schritt für Schritt jetzt nicht unbedingt. Ja. Kein How-To.
Jim, Checkliste passt.
Ja.
Ja. Also es wird jetzt kein YouTube-Tutorial
genau.
Hier. Nein, genau, es passt eher mal eine kurze Checkliste, worauf ihr wirklich achten solltet. Und was ist denn so der erste Punkt?
Also wir starten mit Punkt 1 vor der Aufnahme. Da muss einfach von jedem Teilnehmer, von jedem Gast einmal geprüft werden, ein Speedtest gemacht werden, wie ist die Uploadrate im Internet, wie läuft es da. Dann sollte man vielleicht jetzt nicht direkt vor der Aufnahme, sondern ein bisschen vorher, so keine Ahnung, Woche vorher, dass man noch Zeit hat, Dinge zu ändern, eine Testaufnahme machen, die Audioqualität prüfen auf beiden Seiten, den Raumklang und gegebenenfalls die Empfehlung geben, dass man den Raum wechseln sollte. Dann sollte man das Gastbriefing verschicken, vielleicht auch mit einem Mikro und einem Kopfhörer. Und dann eben auch nochmal darauf hinweisen, dass es ein ruhiger Raum sein soll, dass eine LAN-Verbindung besteht und keine WLAN-Verbindung. Und auf jeden Fall auf jedem Gerät vor der Aufnahme, das macht man dann am Tag der Aufnahme, das Backup aktivieren. Und immer auch mit dem Gast in Verbindung bleiben, ist technisch alles klar. Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten? Geht es so? Und dann hat man weniger, dann ist das Risiko geringer, dass am Tag der Aufnahme irgendwelche Zwischenfälle geschehen. Genau, das ist sind die wichtigen Punkte vor der Aufnahme.
Cool. Ja, und wenn wir die vor der Aufnahme alles gecheckt haben, dann sind wir schon bei den Punkten, die während der Aufnahme wichtig sind. Und das Wichtigste ist natürlich diese lokale Tonspur einfach auch, dass die mitläuft. Ne? Darauf achten wir am Anfang immer direkt. Das Backup muss sichergestellt werden. Wie auch immer, wir haben ja jetzt verschiedene Möglichkeiten ja auch genannt, wie man das machen kann. Das Backup ist total wichtig. Der zweite Punkt, da sind wir eben auch schon mal drauf eingegangen, das sind die Kopfhörer, ne, oder das Headset. Also alle haben Headset, kein Bluetooth, sondern richtiges. Und das sollte sichergestellt sein. Was mir auch häufiger passiert, sind Versprecher. Ja, und da kann ich auch mal viel von dir lernen, weil du hast schon mal ein richtiges Sprech- und Stimmtraining gemacht.
Mhm.
Das heißt, auch das steht bei mir noch auf der To-Do-Liste. Das heißt, wenn wir uns versprechen, einfach nochmal kurze Pause machen.
Atmen.
Tief ein- und ausatmen und nochmal von vorne. Da, genau, diese Challenge, die mache ich auch ständig und wir kennen sie, glaube ich, alle. Und gerade bei den Leuten, die sich mal selbst beim Sprechen überholen, da geht es halt darum, diese Versprecher kann man auch vermeiden. Und ich merke es dann auf der Aufnahme, gerade die Versprecher am Anfang, glaube ich, in den ersten 2 Minuten. Also da finde ich jetzt das besonders wichtig, dass da keine Versprecher auf der Aufnahme drauf sind, weil da hören die Leute halt am intensivsten noch zu. Und wenn ihr das Gefühl habt, blub, der hat sich schon verhaspelt, was will er mir jetzt eigentlich sagen oder so, finde ich schwierig. Also wenn der Versprecher irgendwie an Minute 37 von 40 kommt, auch nicht schön, aber vielleicht eher noch verkraftbar. Gerade am Anfang finde ich es halt sehr wichtig.
Ja.
Ja, und wenn wir das alles bedacht haben, während der Aufnahme kommen wir schon zu dem Punkt, was man noch zu bedenken hat nach der Aufnahme.
Genau, nach der Aufnahme ist dann wichtig, dass man die Spuren sichert, die Rohspuren als WAV oder als FLAC. Eine WAV-Datei ist ein Waveform Audio File Format und das ist eigentlich ein Standard-Audio-Format, das von, wie sollte es anders sein, Microsoft und IBM entwickelt wurde und speichert eben Audiodaten in der Regel unkomprimiert und in Originalqualität. Deswegen hat das guten Ton. Es gibt dann auch noch Dateinamen wie Opus. Opus ist ein quelloffenes Audioformat, zum Beispiel bei Sprachnachrichten, also WhatsApp wird das benutzt oder bei Internetstreaming wird es auch verwendet. Und dann gibt es das, was der Lars mir immer gibt, das ist eine FLAC. Und FLAC steht für Free Lossless Audio Codec. Und das ist ein Open Source Audioformat, das auch eben verlustfrei funktioniert. Im Gegensatz zur MP3 gehen beim Speichern von einer FLAC keine Audiodetails verloren. Also das ist der absolute rohe Ton. Und da komme ich auch dann schon zum Grund, also WAV und FLAC sichern, weil es eben keine Kompression gibt. MP3 verwenden wir nur ausschließlich für das fertige Endprodukt. Und dann, ja, dann kriege ich die Datei vom Lars und importiere das in meine DAW und dann geht's los mit Schneiden und Mastern und am Ende kommt eine neue Folge von Content Mosaik raus.
Cool. Ja, und dann haben wir mal sozusagen Roundup gemacht oder einfach mal komplett mal gesagt, eine Checkliste habt ihr jetzt von vor der Aufnahme bis Ende der Aufnahme. Ja, ich glaube, wir haben ganz schön viel Theorie heute, aber auch ein paar Praxissachen rübergebracht. Und als Abschluss haben wir uns überlegt, machen wir noch eine kleine Schnellrunde. Mhm. Das heißt, so dieses klassische Ding, wir müssen wirklich schnell antworten. Das ist ja, wo ich besonders gut drin bin. insofern, ich überlasse dir gleich mal den Anfang. Dann haben wir gleich.
Ich lese mal die Fragen vor rein. Und dann antworten wir gemeinsam. Ja, lese mal vor. Oder?
Genau. Okay.
Das erst du und dann ich.
Versuchen wir das.
Genau. Also, ja, genau. Ein Tool, das du jedem empfiehlst:
StudioLink.
Ich auch, StudioLink. WLAN oder LAN?
LAN.
Also ehrlicherweise empfehle ich LAN, aber ne, warum
ja,
aber Wein predigen und Wasser trinken? Nee, andersrum, warum Wasser predigen und Wein trinken? Ich bin jetzt auch mit Wi-Fi drin, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja. Aber ich wollte mal was anderes sagen.
Also du wolltest noch was anderes sagen, okay.
Nein, ich wollte mal, dann werden mich beide immer das Gleiche so sagen. Nein, aber LAN.
Okay, gut. Also dann weiter. Audio only oder Video?
Tendenziell Audio-only, manchmal Video.
Also ich sag Audio-only. Den größten Fehler, den du selbst mal gemacht hast.
Genau, am Anfang haben wir darüber geredet, die Störquelle Katze. Ne? Und ich bin jetzt überrascht, die Katze hat hier wirklich über die gute Stunde wirklich ruhig gehalten. Also insofern kein Kratzen hier von außen, die Tür ist zu.
Ja, wahrscheinlich ist sie drin.
Also
und schlummert zufrieden.
Und vielleicht war doch das Frühstück einfach sehr gut und sie liegt jetzt im Bett.
Sehr gut. Ja,
das kann natürlich auch sein.
Ja. Ich habe meinen Gast mal nicht ausreichend gebrieft. Und dann die letzte Frage. Dein wichtigster Einsatztipp für Remote-Einsteiger?
Nicht auf irgendwelche Marketing, also nicht aufs Marketing achten bei den Tools, sondern wirklich selber testen.
Und ich würde sagen, auf Audio setzen bei Podcasten und erst im nächsten Lernschritt auf irgendwelche Marketinggeschichten, die irgendein Tool noch liefern kann. Aber wirklich erstmal das rohe Audio lernen. Genau. Super.
Das war die Runde, die schnelle Runde. Vielleicht war sie gar nicht so schnell, aber wir haben uns zumindest bemüht, spontan zu sein. Und ja, wir haben das Thema Remote, glaube ich, ziemlich umfangreich, also Remote-Aufnahme ziemlich umfangreich durchgesprochen. Wir sind ja auch ein bisschen drauf eingegangen, was bei der Technik ganz wichtig ist, welche Tools man nutzen kann, was ja einfach die größten Fehler sind. Ich glaube, wir haben wirklich jetzt guten Abschluss gefunden und eine runde Folge gemacht. Also ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ja, Valerie, auf bald, ne?
Auf bald, tschüss.